Gläubige deutscher Sprache in Rom haben eine feste Anlaufstelle mitten in der ewigen Stadt, die Anima. So heißt die Einrichtung, die seit mehr als 600 Jahren, zwei Schritte von der Piazza Navona entfernt, ein vielbeachtetes Dasein führt. Deutsche Historiker in Rom haben sie nun letztgültig aufgearbeitet. Die Geschichte der Anima vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bis hin zu Josef Ratzinger als kleinem Konzilstheologen zu Gast an der Anima. Christoph Siegel berichtet.
Applaus für ein Buch. Der Besucherandrang ist hoch am Mittwochabend in der Kirche Santa Maria dell'Anima. Es herrscht eine feierliche Atmosphäre. Die prächtige Sakristei des Gotteshauses erstrahlt nach mehrjähriger Restaurierung in neuem Glanz. Wer sich beim Erreichen des Veranstaltungsortes noch in der Hauptstadt Italiens wähnte, erlebt beim Betreten der Kirche mitunter eine Überraschung. Es wird Deutsch gesprochen. Das mit gutem Grund. Die Kirche Santa Maria dell'Anima ist Sitz der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Rom. Mit einer spannenden Vergangenheit, die Wissenschaftler des Deutschen Historischen Instituts in Rom nun minutiös aufgearbeitet haben. Der Berliner Historiker Professor Ludwig Schmugge ist Gastredner des Abends.
Wie jede Generation muss auch die heutige ihre Geschichte schreiben. Und in diesem Band finden Sie hervorragende Beiträge zur Entwicklung des Immobilienbesitzes der Anima, zur Entwicklung der und zum Bau der Kirche und ihrer Kapellen und auch zu den Aufgaben, die die Anima hatte, Pilger und Deutsche, die nach Rom kamen, zu betreuen.
Seit mehr als 600 Jahren besteht das päpstliche Institut Anima in seiner heutigen Form. Gegründet wurde die Anima einst als Hospiz und Dienstleistungsstelle für deutsche Rompilger. Ihre Aufgabe bestand darin, Arme und Pilger deutscher Nation zu sammeln, zu stärken und gegebenenfalls gesund zu pflegen. Dass die Anima in diesem Jahr ihr 605-jähriges Bestehen feiern kann, verdankt sie einem glücklichen Ereignis im Jahre 1406, wie ihr Rektor Franz Xaver Brandmeier zu berichten weiß.
Im Jahre 1406 wurde uns nämlich das Privileg der Papstunmittelbarkeit verliehen. Papst Innozenz VII. Hat alle Zwischeninstanzen ausgeräumt und die Anima nur direkt ihm unterstellt, was bis zum heutigen Tag gilt und uns eine große Selbstständigkeit und Freiheit hier in Rom verliehen hat.
Unter diesem direkten Schutz des Heiligen Stuhls vollzog sich in den folgenden Jahrhunderten die erfolgreiche Entwicklung der Anima. Vom deutschsprachigen Hospiz mauserte sie sich zum wichtigsten Reisezentrum für deutschsprachige Rompilger aus ganz Europa. Es wurden immer neue Immobilien hinzugekauft. 1499 begann man damit, den alten gotischen Kirchenbau durch den aktuellen, im üppigen Renaissance- und Barockstil zu ersetzen. Ein Priesterkolleg wurde eingerichtet, ebenso eine Pfarr- und Pilgerseelsorge. Professor Schmugge weist auf einige Besonderheiten in der Anima-Geschichte hin, die im aktuellen Buch genauer beleuchtet worden sind.
Interessant zum Beispiel, dass in diese Kirche ein brandenburgischer Kurfürstensohn und Erzbischof von Mainz enorme Summen investiert hat, ohne jemals hier gewesen zu sein. Interessant auch, dass die Österreicher im 17. Jahrhundert diese Kirche als eine Art ausgelagerte Haus- und Hofkirche verstanden haben, wo sie ihre Feste feierten. Und es ist interessant auch, dass die Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus zwei Rektoren gehabt hat, die gegensätzlicherweise nicht sein könnten. Professor Schmidtlin, der von den Nazis abgesetzt 1944 in einem KZ gestorben ist, und Alois Hudal, der ein begeisterter Nazi noch zur gleichen Zeit, als sein Vorgänger hingerichtet wurde, versucht hat, sich mit den Nazis zu verständigen.
In der 605 Jahre langen Liste der Anima-Rektoren steht Franz Xaver Brandmeier an Stelle 208.
Ich muss sagen, als Rektor, der jetzt auch mit der Verwaltung und der Reorganisation ein bisschen der Verwaltung zu tun hat, hat mich besonders fasziniert die Geschichte des Immobilienbesitzes und wie es gelungen ist, aus dem Immobiliengesitz doch diejenigen Ressourcen herauszuziehen, die die Erhaltung der Institution gewährleistet hat. Man hat hier nie sehr viel gesammelt, aber das, was man unbedingt brauchte, hat man auch ganz, ganz gut abgesichert und somit hat man eine Existenz durch die Jahrhunderte abgesichert. Das ist für mich ungeheuer faszinierend, weil die Größe des Immobilienbesitzes im späten 15. Jahrhundert schon ungefähr so groß war wie heute.
Doch die Geschichte der Anima und ihrer deutschsprachigen Pfarrgemeinde in Rom hat auch Rückschläge zu verzeichnen. Die Französische Revolution zum Beispiel. Die führte nämlich zur Plünderung der Anima-Besitztümer in Rom und schließlich 1806, wie bekannt ist, unter Napoleon ganz und gar zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches. Es bedeutete das Aus für alle altehrwürdigen geistlichen Einrichtungen deutscher Nation in dieser Zeit. Für alle? Nein. Wie durch ein Wunder hat gerade die Anima dem politischen Wirren jener Jahre standhalten können. Das macht sie heute zu einem paradoxen Überbleibsel deutscher Vergangenheit.
Wir sind übrigens, wenn man es genau nimmt, sogar der letzte existierende kirchliche Teil des Heiligen Römischen Reichs, weil wir als einziger reichsunmittelbarer Teil 1803 nicht säkularisiert wurden und daher bei der Auflösung des Reichs übrig geblieben sind. Und daher sind wir, es gibt zwei kleine Reste des Heiligen Römischen Reichs, die noch existieren. Das ist Liechtenstein, das einzige kleine Fürstentum, das 1803 nicht mediatisiert wurde, und die Anima, das einzige kirchliche reichsunmittelbare Institut, das nicht säkularisiert wurde.
Noch heute zeugt das Symbol des doppelköpfigen Adlers, das sich hier und da im Inneren des prunkvollen Kirchenbaus der Anima finden lässt, von der Gegenwärtigkeit ihrer deutschen Vergangenheit. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die Symbole in den Dekors auf den Schutz eines Staates verweisen, den es längst nicht mehr gibt. Die Santa Maria dell'Anima ist die Kirche der deutsch sprechenden Katholiken in Rom und möchte jedem Rompilger als Gastgeber ein Stück Heimat in der Fremde sein, doch nicht nur den Deutschen aus der Bundesrepublik. Im Sinne ihrer historischen Wurzeln steht die Anima den Pilgern und Besuchern aus dem gesamteuropäischen, deutschsprachigen Raum offen. Professor Schmugge erklärt, warum.
Dass die Anima über lange Jahrzehnte im 19. und 20. Jahrhundert als deutsche Nationalkirche verstanden wurde, kann man heute fast kaum noch verstehen. Denn es waren nicht nur die Deutschen, die hier ihre Heimat fanden, es waren die Österreicher, es waren die Ungarn, es war das gesamte deutsch sprechende Mitteleuropa.
Und auch Rektor Brandmeier räumt mit weit verbreiteten Missverständnissen auf.
Wir sind das Institut, das Hospiz ursprünglich und dann das Institut des Heiligen Römischen Reichs, das nie national war, sondern immer übernational. Und ich sage immer, der Einzugsbereich der Anima geht von Sizilien bis zum Nordpol, weil ganz Skandinavien dabei ist.
Bleibt natürlich die Frage, welche Beziehung der nun Papst Benedikt XVI. Hat zur Gemeinde seiner deutschsprachigen Glaubensgenossen. Eine sehr enge, erklärt Rektor Brandmeier.
Kardinal Ratzinger, den verbindet mit diesem Haus schon lang bevor er Kardinal war, eine lange Geschichte. So war er während des Konzils als Berater von Kardinal Frings hier in Rom. Kardinal Frings ist ein ehemaliger Kollegiat des Hauses und hat während des Konzils in der Anima gewohnt. Und sein Berater hat auch hier gewohnt. Alle Konzilssessionen war Professor Josef Ratzinger hier und hat mir daher selber gesagt, er fühlt sich als ein halber Animale, wie wir die ehemaligen nennen, weil er eben von daher und auch später dann als Erzbischof von München und auch als Präfekt der Glaubenskongregation immer wieder hierher gekommen ist.
Brandmeier erinnert sich noch gut an den letzten Besuch des damaligen Kardinal Ratzinger.
Und er ist zum letzten Mal bislang, ich hoffe, dass er noch einmal kommt, genau 3 Monate vor seiner Wahl im Haus gewesen, hat hier eine Messe gefeiert. Da wurde die Restaurierung der Sakristei mit einem ersten Bild begonnen. Das hat sich dann über viele Jahre gezogen, ist jetzt abgeschlossen. Und ich weiß, dass ihm diese Restaurierung sehr am Herzen lag. Vielleicht gelingt sogar, dass er sich diese Sakristei, deren Restaurierung er sich gewünscht hat, auch noch einmal selber anschauen kann.